Du, Jürgen Habermas, ja, bist dem Temperament nach ein Rückanist. Aber dem Verantwortungsgefühl und deiner Arbeit nach, vor allem in Forschung und Lehre, bist du eindeutig Neptunist. Und man kann eins sagen, du bist das Gegenteil eines katilinarischen Charakters. Ja? Du bist jemand, der Dinge nicht aufwiegelt, sondern im Zusammenhang bringt. Der versucht, in dieser zerrissenen modernen Welt, ja, Zusammenhänge zu stiften. Das ist sozusagen Glückwunsch Nummer 1, den ich dir widme. Liebe Anwesende, Jürgen Habermas hat mehrfach betont, dass er seine Verantwortungsbereiche gewissenhaft unterscheidet. Greift er in der Öffentlichkeit in politischen Kämpfen ein, sozusagen als aktiver Publizist, dann ist das eine Sache. Hochschullehrer zu sein, ist etwas Zweites. Und mit vielen Vernetzungen zu anderen, an einem Theoriegebäude lebenslänglich zu arbeiten, ist etwas Drittes. Zu eins. In einer großen Wochenzeitung, ja, wurde Jürgen Habermas als Vorwärtsverteidiger, der Vizepräsident nannte das schon, genannt. Er liebt Kämpfe, das heißt, er geht ihnen nicht aus dem Weg. Aber diese Kämpfe sind nichts Einfaches. Sie können zu Verletzungen führen. Ich war Zeuge, als sehr hämische Angriffe während der Historikerdebatte, ja, die direkt auch zusetzen, die direkt an die Nieren gehen. Und du hast es nicht gescheut, ja, dich diesen Kämpfen zu stellen. Du hast eine Art von Wagemut, dich hineinzustürzen in diese Kämpfe, die zu einer Öffentlichkeit, einer intakten Öffentlichkeit gehört. Bei Immanuel Kant heißt es, sapere aude, wage es, ja, zu wissen, sich auszudrücken, etwas zu sagen und nimm Folgen in Kauf. Es ist nicht auszudenken, wie eine Wiedervereinigung 1989 ausgesehen hätte, wäre nicht in der Historikerdebatte rechtzeitig eine Korrektur eines falschen Geschichtsbildes erfolgt. Applaus. Zu Punkt 2, Forschung und Lehre, Hochschullehrer, Hochschullehrer. Ich sehe Jürgen Habermas in dem Moment, als er sein hochrangiges Amt als Direktor eines Max-Planck-Institutes aufgibt und zurückkehrt in die geliebte Praxis, nämlich Theorie und Lehramt, hier nach Frankfurt. Ich habe da einen glücklichen Menschen. Ja, er kam sozusagen in das Gewässer zurück, ja, in dem ihm wohl ist. Ich habe aber auch eine zweite Situation vor Augen. Das ist das legendäre Wintersemester 1968-69. Sie müssen sich so etwas vorstellen, hier in Frankfurt bereiten sich die Karnevalvereine seit dem 11. November, wie in jedem Jahr, ja, auf ihre Feste vor. Es gibt eine revolutionäre Bewegung unter den Studenten, begrenzt auf das Universitätsviertel, Hockenheim, Nordend und einige andere Teile Frankfurts, dass die ich sehr ernst nehme. Und auch du hast sie sehr ernst genommen. Und sie hat auch Impulse gesetzt. Und man hätte 70 Jahre ernsthafter Arbeit von uns allen gebraucht, um die Pläne, die Projekte, die damals wochenweise verkündet wurden, 17 Projekte pro Woche, ja, auszuführen. Hätte sich gelohnt. Es ist eine Enzyklopädie, ja, der Absichten, richtiger Absichten. Gleichzeitig fiel dir aber offenbar auf, dass auch Kostümierungen stattfinden. Jede Revolution, auch 1789, kostümierte sich, ja. Auch diese hat hier in ihrer Hinsicht einen scheinhaften Charakter. Und jetzt muss man sich weiter vorstellen, an der Universität lehrt zu diesem Zeitpunkt als Vertreter von Theodor W. Adorno Luhmann. Er hält ein Seminar über aktuelle Weise, ja, Liebe als Passion. Ja, also abgewendet von der revolutionären Wirklichkeit. Dieses Thema ist tatsächlich berührt Menschen, es ist wichtig, es ist elementar, es gehört zur Gesellschaftstheorie, ja, aber es ist nicht das, was die Studenten interessant finden. Er hat übrigens 4 Besucher. Ja, in dem Jürgen Habermas, ja, liest in diesem Semester über Sprachtheorie. Er hat eine große Übung über materialistische Erkenntnistheorie und ein Seminar oder Übung über Familie. Aus dieser verantwortlichen akademischen Situation heraus nimmt er Stellung. Es ist gerade jetzt im Dezember das Institut für, der Seminar für Soziologie in der Müliusstraße unter Anleitung des SDS besetzt. Wir haben das gefilmt vom Institut für Filmgestaltung aus. Ja? Und ich kann Ihnen sagen, es ist merkwürdig, weil während zum Beispiel Kral spricht, und zwar in der gleichen Länge, in der Kral spricht, hustet oder bellt Frankfurt. Das ist eine normale Beobachtung eines bürgerlichen Wettstreits, einer Rivalität. Ja? Aus solchen Details bestehen tagelange Sitzungen. Ja? Ich sage nicht, dass sie nicht substanziell wären. Ne? Ich sage aber, dass sie auch gleichzeitig scheinhaft sind. Und dies hast du dann ausgedrückt, und zwar aus einer Vorlesung über Sprachtheorie heraus. Zu Beginn einer solchen Vorlesung hältst du einen Exkurs und erklärst, was deine Meinung ist, ja, über Scheinrevolution. Du hast es etwas länger und etwas differenzierter ausgedrückt. Ja? Ich würde 20 Minuten reden, wenn ich das jetzt wiedergeben würde. Aber du hast auch hier eigentlich alle Messer auf dich gezogen. Das war ja dann anschließend die Linke antwortet Jürgen Habermas. Ja? Du hast aber sozusagen über die Zeiten hinweg, und das ist mein zweiter Glückwunsch, ja, diese Haltungen gleich behalten. Ja, du hast sie damals, hast du die Linke nicht dementiert. Ja? Du hast sie nicht angeklagt, dass sie arbeitet. Ja? Und du hast gleichzeitig ihr Grenzen gezeigt. Ja, und diese Grenzen gelten nach wie vor. Und wir können nicht damit rechnen, dass revolutionäre Bewegungen, Aufruhr, dass eine emotionale Bewegung wie der Protest nicht bald wiederkehrt. Die Welt hier hat allen Grund zu protestieren. Und es wäre aber gut, wenn das, was nach römischem Recht Litis Contestatio heißt, nämlich die Grenzen, in denen ein Streit einen Sinn hat und begründbar ist, ja, dass das gelernt bleibt. Dass wir das so lange uns erzählen, ja, was die Grenzen, aber auch die Impulse einer Revolte sind, ja, bis so etwas gelingen kann und langfristig arbeitet. Der Zeitbedarf der Revolution, das ist ein Thema, das ganz elementar ist. Da kommt ein Lehrer aus der Normandie 1789 nach Paris. Und er sagt, eine Revolution kann doch sozusagen von Fachleuten gemacht werden. Ich brauche einen Citoyen, da können doch nicht Laien tätig werden. Wir brauchen eine Erwachsenenbildung. Und er hat die ersten Klassen der Citoyens ausgebildet im Jahr 1818. Da ist der König schon wieder da. Sie merken, die Revolutionen haben die Zeit nicht, sich zu produzieren. Und es würde sehr lohnend sein, diese gesellschaftliche Fabrik, in der Menschen sich tatsächlich zu einem Homo novus machen könnten, ja, dass man die studiert und baut. Das ist eigentlich der Kerngedanke der Enzyklopädie und auch der konsequente Gedanke, den du im Grunde verfolgst. An dem Bau arbeitest du. Und damit komme ich zu dem dritten Punkt, nämlich der Theorie. Es gibt keine Theorie, es gibt ohne Theorie keine Praxis. Und man kann eine Theorie eigentlich vergleichen mit dem, was die Sterne machen für einen Seefahrer. Das heißt, er kann navigieren, indem er sich an den fernen, unverrückbaren Sternen orientiert. Ein ganz anderes System ist das System der Strandräuber. Die rücken die Leuchttürme um, damit möglichst Schiffe auch scheitern und man Beute machen kann. Das ist sozusagen etwa Gedanken, die nur der Praxis dienen. Das ist sozusagen Strandräuberei. Ja? Und das andere ist Navigation. Und das dazu gehört, dass man anerkennt, dass Theorie etwas mit Ferne zu tun hat. Mit fernen Kräften, mit großen Gravitationen. Ja? Ganze Sternensysteme werden zusammengehalten durch die Gravitation und nicht durch Chemie, nicht durch Anfassen. Immanuel Kant hat in einer der Vorrede zu einer seiner großen Kritiken über die Arbeit an der Vernunft gesprochen, als einer Arbeit von Baulo. Wir brauchen, sagt er, für unsere Erfahrung Häuser und Wohnungen. Quasi eine Ökonomie des Gedankens. Er fährt fort, die Menschen haben aber, oder die Bauleute, die diese Wohnungen und Häuser bauen wollten, haben aber sich verirrt zum Hochbau. Sie bauten einen Turm und darüber haben sie sich verstritten und die Sprachverwirrung hervorgebracht. Nichts ändert sich aber daran, dass wir in der Architektonik, der Baukunst der Gedanken brauchen. Ich möchte diesen Gedanken von Kant, der sehr einfach und klar ist, auf einen Hinweis von Richard Sennetin und nach einem Grundgedanken der kritischen Theorie einmal weiter ausführen. 1000 Jahre nachdem der Turm von Babel zerfiel, entsteht er im Subjekt, im Homo Novus um 1600, im bürgerlichen Menschen neu. Und er hat heute nicht den Charakter des Hochbaus. Man kann ihn nicht verwechseln mit den beiden gefährdeten Türmen in New York, sondern man muss ihn vergleichen mit Silicon Valley. Er ist die in die Breite gegangene Intelligenz, die den Weltball umfassen kann und umrudert. Und hat dabei zwei Eigenschaften. Nach wie vor die Sprachverwirrende, die Derivate, er sind, die durchaus also Havarien hervorbringen kann. Und die Gegenarbeit dazu vom gleichen Intelligenzvermögen beseelt, die nicht etwa Havarien repariert, sondern die Ausgrenzung beseitigt, die Emanzipation, Einschluss des anderen herstellt. Das sind zwei Parteien, die ringen miteinander. Und von denen handelt dein Werk. Mich rührt sehr, wenn ich sehe, dass du, ja, die du nicht mit dem Füllfederhalter schreibst, ja, oder mit dem Federkiel wie Hegel, ja, an deinem Computer sitzt, ja, und an diesem Netzwerk der Gedanken, ja, richtig im Netz auch arbeitest, ja. Und wie viel schöner als ein Hoheitsadler ist das Bild von Arachne, der Spinne bei Ovid, ja, die an dem Netz spinnt, das die Welt abbildet. Bei Gelegenheit eines solchen Glückwunschs, und ich bin gleich zu Ende, lohnt es sich, wenigstens ein Wort herauszuholen. Aus dem Index habe ich mir rausgesucht das Wort Inklusion. Wir haben es eben schon beim Ausgrenzungsmechanismus etwas berührt. Es geht um den Satz vom eingeschlossenen Dritten. Es geht um das Prinzip der Hereinholung. Ja? Ich darf das an einem aktuellen Ereigniskette unseres Jahres hier verankern. Es gibt Rechenmodelle, sie wurden sogar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und die ermöglichten diese Finanzderivate, die Wetten auf etwas Unbestimmtes, aufs Wetter, auf andere Indizes, auf Aktien, auf Erwartungen, man könnte auch auf Wünsche wetten, ja? Das zu nutzen, um eine sehr fiktive, an Faust 2 von Goethe erinnernde, ja, Geldvermehrung auszulösen, die dann aber unmittelbar trifft. Das Wesentliche, was man dabei beobachten kann, ist, dass breite Teile der Wirklichkeit und der hier vorhandenen Gefahren ausgegrenzt werden. Framing nennt man das System. Framing ist etwas, was übrigens auch ein Filmemacher macht, indem er wesentliche Dinge draußen aus dem Bild lässt, ja, und nur das Mittelteil abbildet, in der Hoffnung, dass das noch stimmt. Wenn man das tut, wenn man ausgrenzt in dieser Weise, Wirklichkeiten abwählt, dann entsteht das Problem, das in Grimms Märchen als 13. Fee bezeichnet ist. Es waren nur 12 goldene Teller da, also muss man systematisch gesehen, ja, die 13. Fee ausschließen. Sie aber rächt sich und legt das ganze Königreich noch 100 Jahre in Schlaf. Das ist keine Metapher, sondern es ist eine exakte Beschreibung, ja, von Ereignissen, die wir verfolgen können. Und wenn Sie es so verfolgen, dann würde man nicht nur Phänomene miteinander vergleichen, wie meinetwegen der Börsencrash von 1929, der uns, 29 reimt sich auf 2009, erinnert an die Finanzkrise. Sondern man würde sagen, die Havarien von Harrisburg und Tschernobyl, die auf Ausgrenzung, auf Framing beruhen, Die haben mit dem Untergang von Lehman Brothers direkt zu tun. Und in dem Moment sagt man, wir wollen nicht Palliativmittel erfinden, die hier irgendwie neue Vorsichten, Regulative erzeugen, sondern man muss sagen, der Ausgrenzungsmechanismus gehört aufgehoben. Und an der Nahtstelle, wo ich etwas ausgrenze, muss ich aufpassen wie ein Luchs, da gehört die ganze Theorie hin, an die Separatrix, wie Leibniz das nennt. Ja? Da gehört Aufmerksamkeit hin. Und ich kann mir nicht helfen, das ist die Aktualität und die Modernität von dir, Jürgen. Ja? Dass du diese Fragen ja, unbeharrlich über die Zeit hinweg immer wieder vorhältst. Und zwar nicht wie Berufsredner, sondern wie ein Theoretiker. Ich beglückwünsche mich ja, zu diesem Freund, so wie wir uns alle beglückwünschen können, dass wir Jürgen Habermas unter uns haben. Die Welt könnte gut 60 davon gebrauchen. Wir haben nur dieses eine Unikat. Ja, und dass wir hier zusammen sind, dazu können wir uns Glück wünschen.